Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Dies sind unsere Themen heute. Wetterextreme im Jahr 2019, auch in Deutschland. Georg Ehring berichtet gleich über den aktuellen Klimarisikoindex, den die Umwelt- und Entwicklungsorganisation German Watch heute vorgelegt hat. Massive Umweltbelastung durch den polnischen Tagebau Turów. Die Stadt Zittau legt Beschwerde bei der EU ein. Allen Klimaversprechen zum Trotz, Chinas Kohleproduktion steigt. 2 Jahre nach dem Dammbruch in Brasilien, Indigene aus der Region Brumadinho verlangen Gerechtigkeit. Und der Verbrauchertipp befasst sich mit smarten Thermostaten, die das Sparen beim Heizen erleichtern. Stürme, Unwetter, Dürren. Welche Länder werden am häufigsten von Wetterextremen getroffen und was hat sich im Laufe der Jahre verändert? Das steht im globalen Klimarisikoindex der Umwelt- und Entwicklungsorganisation German Watch. Heute Vormittag hat sie im Rahmen einer Online-Pressekonferenz die aktuellen Daten vorgestellt. Weltweit gilt das Jahr 2016 als das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen vor 140 Jahren. Das Jahr davor sowie die danach liegen auf den folgenden Plätzen. Georg Ehring hat die Pressekonferenz von German Watch verfolgt und deren Daten betreffen das Jahr 2019. Herr Ehring, wie sieht die aktuelle Rangliste aus?
Ja, besonders stark vom Klimawandel betroffen von Extremwetterereignissen sind Mosambik, Simbabwe und die Bahamas. Diese 3 Länder sind ganz oben aufgrund von Folgen außergewöhnlicher Stürme. In Mosambik und in Simbabwe war es der Zyklon Idai, der Sturm in der Region, der bisher die meisten Todesopfer gefordert hat und auch die größten wirtschaftlichen Verluste in der Region im Indischen Ozean vor Afrika. Auch Malawi auf Platz 5 hat darunter gelitten. Insgesamt über 1.100 Tote und mehr als 7 Milliarden US-Dollar an Schäden wurden verzeichnet. Und auch auf den Bahamas war es ein Hurricane, der Hurricane Dorian, ebenfalls der stärkste Sturm, der diese Inselgruppe je getroffen hat. Bei den Plätzen 1 bis 10 fällt auf, dass nur mit Japan ein hochentwickeltes Industrieland dabei ist. Die Bahamas sind auch ein Land mit relativ hohem Einkommen und der Rest sind Entwicklungsländer, überwiegend arme Entwicklungsländer. Und das ist kein Zufall, sagt jedenfalls David Eckstein von German Watch.
Nein, es ist kein Zufall, dass die armen Länder vor allen Dingen auf den Spitzenplätzen stehen, weil diese Länder zum einen geografisch besonders betroffen sind, dass sie in Regionen liegen, wo diese Extremwetterereignisse auftreten, aber sie haben auch ganz andere Kapazitäten, um mit diesen Auswirkungen umzugehen. Das heißt, sie sind viel stärker von diesen Extremwetterereignissen betroffen, als es zum Beispiel Industrieländer sind.
Aber auch Industrieländer sind nicht immun. Deutschland zum Beispiel und auch Japan sind von außergewöhnlichen Wirbelstürmen. Japan ist von einem außergewöhnlichen Wirbelsturm betroffen worden zuletzt. Und auch Deutschland, das lag im Jahr 2018 auf einem Spitzenplatz wegen einer Hitzewelle. Das heißt, die Erderwärmung schlägt auch in Industrieländern zu und auch führt auch dort zu größeren Katastrophen. Japan ist ja zum Beispiel immer wieder auch von Wirbelstürmen betroffen.
Wie ermittelt German Watch die Daten für diesen Klimarisikoindex?
German Watch hat 2 Quellen. Das eine ist der NatCat Service, also Naturkatastrophenservice der Munich Re, die größte Datenbank für Naturkatastrophen weltweit. Und um die in Beziehung zu setzen zu den Wirtschaftszahlen des Landes, nehmen sie Daten von dem IWF, also des Internationalen Währungsfonds. Der Index berücksichtigt nicht nur die absoluten Zahlen, sondern setzt sie auch in Beziehung zu den zur Wirtschaftsleistung. Und auch deswegen tauchen arme Entwicklungsländer immer wieder ganz oben auf. Ich will noch eine kleine methodische Schwäche erwähnen. Langsame Katastrophen wie wiederholte Dürren, die zum Austrocknen ganzer Länder führen, die sind unterrepräsentiert, die können nicht adäquat erfasst werden. Es geht da also mehr um kurzfristige Katastrophen, wobei an eine Hitzewelle allerdings auch dazugehört.
Es ist die 16. Ausgabe. Wie sieht die Gesamtentwicklung aus?
Langfristig sieht es ganz ähnlich aus wie die kurzfristige Entwicklung. Puerto Rico, Myanmar und Haiti sind auf den ersten 3 Plätzen aus der Zeit bis zum Jahr 2019 ab 2000. Und die Wetterereignisse werden immer extremer. Der stärkere Klimawandel, der ist durchaus zu beobachten, sagt David Eckstein von German Watch.
Wir beobachten, dass die Ereignisse vor allen Dingen in ihrer Intensität heftiger werden, ja. Und das ist auch das, was sich mit den Erkenntnissen aus der Klimawissenschaft deckt. Und das ist auch, was sich deckt mit Aussagen von Betroffenen. Also wir haben jetzt zum Beispiel mit Leuten aus Mosambik und der Region gesprochen und die sagen, ja, es gab immer wieder Zyklone in Südostafrika, aber in der Heftigkeit, wie Zyklon Idai 2019 über das Land gefegt ist, sowas gab es vorher nicht.
Ich will noch kurz eine politische Konsequenz, die German Watch daraus fordert, nennen. Die Anpassung an den Klimawandel, die müsse stärker berücksichtigt werden, weil der Klimawandel schon heute schwere Folgen habe für viele Länder, gerade für besonders arme Entwicklungsländer.
German Watch hat den 16. Klimarisikoindex vorgelegt und Georg Ehring berichtete. Danke dafür. Der Tagebau Turów liegt in Polen, direkt an der Grenze zu Deutschland und Tschechien und ist einer der größten Tagebaue Europas. Der mehrheitlich staatliche polnische Bergbaukonzern PGE will in dem Gebiet noch mindestens 25 Jahre lang Kohle abbauen. Die polnischen Behörden haben den Weiterbetrieb im März 2020 genehmigt. Die angrenzende Stadt Zittau sieht sich allerdings nicht ausreichend beteiligt an dieser Entscheidung und hat nun Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Aus Sachsen berichtet Alexander Moritz.
Nur ein paar Meter sind es vom Grenzfluss Lausitzer Neiße. Auf die polnische Seite passt gerade noch eine schmale Straße. Danach geht es abwärts in den Tagebau Turów, eine der größten Kohlegruben Europas. Was, wenn hier die Böschung abrutscht? Die Neiße könnte aus ihrem Bett brechen und in den Tagebau fließen. Der Unterlauf bis zur Oder hätte dann kein Wasser mehr, eine Katastrophe. Davor warnte im Herbst ein von der Umweltschutzorganisation Greenpeace in Auftrag gegebenes geologisches Gutachten. Doch auch ohne solche Katastrophenszenarien sind die Umweltauswirkungen des Tagebaus massiv. Veränderte Grundwasserläufe, Lärm- und Feinstaubemissionen und die Gefahr von Setzungen.
Dazu kommt, dass Zittau und Umgebung zu weiten Teilen auch auf Braunkohle steht,
sagt Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker.
Braunkohle hat die unpraktische Eigenschaft, dass sie sich mit Wasser vollsaugt oder eben dieses auch gehen lässt und dadurch hebt oder senkt sich der Bereich. Das führt dann gegebenenfalls zu Gebäudeschäden, zu Gefahren für unsere unterirdische Infrastruktur. Das macht uns große Sorgen.
Das sächsische Oberbergamt hat über die vergangenen Jahrzehnte lediglich Senkungen von einigen Zentimetern beobachtet. Das Greenpeace-Gutachten dagegen warnt, die Erde unter Zittau könnte bei weiterer Entwässerung an einigen Stellen bis zu 70 Zentimeter absacken. Auch andere Gutachter hielten das für plausibel, sagt der Oberbürgermeister. Außerdem gäbe es langfristig keinen schlüssigen Plan zur Renaturierung der Grube. Die polnische Seite dagegen schreibt in einer Stellungnahme an die Stadt Zittau, dass Schäden an Gebäuden im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht zu erwarten seien. Eine zusätzliche unterirdische Dichtwand sei ausreichend, um die Setzungen zu begrenzen. Trotz vieler Einwände haben die polnischen Behörden im März 2020 den Weiterbetrieb des Tagebaus genehmigt, zunächst für 6 Jahre. Dabei habe Polen die durch EU-Recht vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung nicht ernsthaft durchgeführt, beklagen mehrere auf deutscher Seite beteiligte Behörden. Messdaten seien nicht überprüfbar, Dokumente mangelhaft übersetzt, Nachfragen nicht beantwortet worden. Für völlig unzweckmäßig hält Zittaus Oberbürgermeister etwa den Vorschlag, zum Lärmschutz eine 50 Meter hohe Abraumhalde aufzuschütten.
Stellen Sie sich mal vor, Ihnen baut jemand direkt vor die Nase eine 50 Meter hohe Schüttabraumhalde und bezeichnet das dann als Hilfsmaßnahme. Also das ist ungefähr das Verhältnis, das wir miteinander pflegen.
Wegen systematischer Verletzung von EU-Recht hat die Stadt nun offiziell eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht. Unterstützt wird diese auch vom grünen Landtagsabgeordneten Daniel Gerber, auch aus klimapolitischen Gründen. Der Tagebau sei für einen Großteil der polnischen CO2-Emissionen verantwortlich.
Das bedeutet natürlich, dass das Kraftwerk und der Tagebau den Klimawandel noch enorm beschleunigen und eine eh schon sehr trockene Region noch trockener machen und den Wassermangel dort noch verstärken.
Von der Beschwerde erhofft er sich viel.
Dass die benötigten Daten endlich veröffentlicht werden und eine neue Untersuchung gestartet wird. Dass der Tagebau gestoppt wird und dass der Bund endlich Verantwortung übernimmt und der tschechischen Klage als Streithelfer beisteht.
Tschechien ist bereits einen Schritt weiter. Dort verursacht der Tagebau Probleme bei der Trinkwasserversorgung. Eine förmliche Beschwerde hat die EU-Kommission kürzlich als begründet anerkannt. Tschechien könnte Polen nun vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Das deutsche Umweltministerium sieht dagegen derzeit noch keine Möglichkeit für eine Klage. Und auch der Freistaat Sachsen setzt offenbar weiterhin lieber auf Dialog. Der Streit um den Tagebau Turow ist alt. Schon in den 90er Jahren beklagte der sächsische Umweltminister, dass Polen kein unabhängiges Gutachten über mögliche Umweltschäden zulasse. Die wechselhafte Grenzgeschichte macht den Fall zusätzlich kompliziert. Begonnen wurde der Tagebau schon zur deutschen Kaiserzeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Grube polnisch. Bis in die 80er wurde die Kohle aber auch in einem Kraftwerk in der DDR verbrannt. Keinesfalls will die deutsche Seite den Eindruck erwecken, den Polen nun Vorschriften machen zu wollen.
Wir wollen natürlich gerne erreichen, dass diese Region sich gemeinsam entwickelt. Deswegen auch immer schon der Vorschlag aus Zittau, Leute, nehmt die polnische Seite in den Strukturwandel mit hinein, denn wir sind sehr daran interessiert, dass in unserer Nachbarschaft auch ein florierendes Gebiet entsteht, das nicht mehr nur alleinig von der Braunkohle abhängig ist.
Fördermittel dafür gäbe es aus dem Just Transition Fonds der EU. Doch bisher hat die Regierung in Warschau den Tagebau Turow nicht als Förderregion angemeldet.
Warum, das erschließt sich uns aktuell auch nicht. Ich weiß nur, dass unsere Partner in den Städten Skorzelec und Bogatynia sich sehr darum bemühen, dass eben auch das Gebiet von Turow mit in diesen Fonds als Konzept mit eingebracht wird, damit auch dort eine Transformation möglich ist. Und wenn man das gesamte Gebiet dann mal genauer betrachtet, dann haben wir eine Region entlang der Neiße, die sich durchaus gemeinsam entwickeln sollte. Denn wir haben alle das gleiche Problem.
Ein Ziel hat Zenker mit der Beschwerde schon erreicht. Aufmerksamkeit für die deutsch-tschechisch-polnische Braunkohleregion.
Mangelnde Rücksicht auf die Belange der Nachbarn. Die Stadt Zittau hat bei der EU eine Beschwerde gegen den Weiterbetrieb des polnischen Braunkohletagebaus Turow eingelegt. Chinas Führung inszeniert sich auf internationaler Bühne gerne als Vorreiter im Klimaschutz. Das Land investiert massiv in Wind- und Solarstromanlagen. Bis 2060 will China CO2-neutral sein. Dass die Staats- und Parteiführung ihre ehrgeizigen Versprechen aber wirklich einhalten kann, darf angezweifelt werden. Denn nach wie vor wird 2/3 des Stroms in China mit Kohle erzeugt. Und eine Trendwende ist nicht absehbar. Ganz im Gegenteil. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
China ist das Land, in dem weltweit die meiste Kohle verbrannt wird. Und China ist auch der Weltmeister beim Kohleabbau, Tendenz steigend. Trotz Corona-Krise ist in China 2020 erneut mehr Kohle gefördert worden als im Jahr davor. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort. Nach Zahlen der chinesischen Statistikbehörde wurden 2020 rund 3,8 Milliarden Tonnen Kohle abgebaut in China. Diese Zahl ist nicht mehr weit entfernt vom bisherigen Spitzenwert aus dem Jahr 2013. Chinas gesteigerter Bedarf nach Kohle steht in scharfem Kontrast zu den ehrgeizigen Klimaversprechen der politischen Führung. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte im September bei einer Rede vor den Vereinten Nationen angekündigt, den Klimaschutz in China zu verbessern. Ab spätestens 2030 werde der Ausstoß von CO2 in China zurückgehen und bis 2060 solle das Land vollständig CO2-neutral sein. Doch in den vergangenen Monaten haben Chinas staatliche Stromkonzerne zahlreiche neue Kohlekraftwerke in Auftrag gegeben, um den wachsenden Energiebedarf zu stillen und um die Corona-geschwächte Wirtschaft zu beleben. Die Angst vor steigender Arbeitslosigkeit und gesellschaftlichem Unmut drängen den Klimaschutz in den industriell geprägten Provinzen in den Hintergrund. Allein im chinesischen Landesteil Innere Mongolei sollen neue Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von mehr als 10 Gigawatt gebaut werden. Dort allein wird dann nach Angaben des Internationalen Klimaforschungszentrums CREA künftig so viel Kohle verbrannt wie in ganz Deutschland. Und das, obwohl in dem Landesteil nur 25 Millionen Menschen leben, das entspricht nicht mal einem Drittel der Einwohnerzahl Deutschlands. Analystinnen und Umweltschutzexperten sind zunehmend skeptisch, ob China die ehrgeizigen Klimaschutzziele der Staatsführung einhalten kann. Li Shuo von Greenpeace in Beijing macht dafür in erster Linie die Provinzregierungen verantwortlich. Während Chinas Zentralregierung dem Ausstoß schädlicher Klimagase den Kampf angesagt hat, ist es bei einigen Provinzbehörden umgekehrt. Sie haben der Klimapolitik der chinesischen Zentralregierung den Kampf angesagt. Der wachsende Kohleabbau und das Wachstum anderer CO2-intensiver Industriezweige verletzen ganz klar die Klimaschutzverpflichtungen der chinesischen Führung. Zur Wahrheit gehört aber auch, Gewaltenteilung und echten Föderalismus gibt es in China nicht. Die Provinzregierungen sind ausnahmslos von der kommunistischen Zentralregierung in Beijing eingesetzt. Und somit ist sie letztlich auch verantwortlich für die Klima- und Wirtschaftspolitik in den einzelnen Landesteilen. Der Klimaexperte bei Greenpeace Li Shuo fordert einen Strukturwandel in den Provinzen Chinas, die bisher vor allem von Schwerindustrie wie Kohle und Stahl leben. Die Provinzen in China, die besonders energiehungrig sind, sollten ihre Wirtschaft umstellen. Das gilt zum Beispiel für Shanxi und die Innere Mongolei. Entscheidend dürfte beim Klimaschutz allerdings etwas ganz anderes sein in China. Das Thema Energiesparen. Nach wie vor sind die meisten Häuser, Wohnungen und Bürogebäude in China kaum isoliert. Geheizt oder gekühlt wird häufig mit ineffizientem Strom gebläsen. Und ein gesellschaftliches Bewusstsein fürs Thema Energiesparen gibt es im bevölkerungsreichsten Land der Welt bisher kaum.
Chinas Kohleproduktion steigt also weiter, allen Klimaschutzversprechen zum Trotz. Wer trägt die Verantwortung für die Tragödie von Brumadinho? Heute vor genau 2 Jahren starben beim Dammbruch an einer brasilianischen Eisenerzmine mindestens 259 Menschen. Sie versanken in einer Schlammlawine, die sich über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen ergoss. Mangan, Quecksilber, Blei, Arsen. Bei der letzten Messung vor einem Jahr fand die Nationale Wasserbehörde Brasiliens noch eine erhebliche Schwermetallbelastung der Gewässer. Die juristische Auseinandersetzung mit dem Bergbaukonzern Vale, dem Betreiber der Mine, dauert an. Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat bei der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Beschwerde gegen die Münchner TÜV Süd AG eingereicht. Die hatte das Rückhaltebecken noch kurz vor dem Unglück geprüft. Juliana Miyazaki befasst sich bei der Gesellschaft für bedrohte Völker mit Indigenen und steht in Kontakt mit den ursprünglichen Bewohnern, die rund um das Unglücksgebiet leben. Vor der Sendung fragte ich sie nach deren Situation.
Das Unglück oder die Katastrophe vom 25. Januar 2019 hat das Leben der Indigenen durchaus dramatisch verändert. Der Fluss war ihre einzige Wasserquelle für die täglichen Aktivitäten und auch essentiell also für ihre Ernährung durch Fischfang, aber auch Ackerbau und Viehzucht ist jetzt nicht mehr möglich. Also die Indigenen wurden sowohl ihrer Lebensgrundlage als auch eines unersetzbaren Ankers ihrer Identität beraubt. Die Indigenen leiden nicht nur an Krankheiten aufgrund der Verschmutzung, sondern die sind auch psychisch durch den Verlust des Flusses betroffen. Der Fluss hatte eine besondere Bedeutung für die Indigenen. Nach dem Glauben der Indigenen stammt das Volk aus dem Fluss und sie haben auch früher viele Rituale an Fluss und in Fluss durchgeführt und diese sind jetzt unmöglich oder nicht mehr realisierbar, sodass einige Familien der Gemeinde sogar das Dorf verlassen haben und sie sind jetzt in die Großstadt gezogen.
Warum haben Sie, warum hat die Gesellschaft für bedrohte Völker denn die Beschwerde bei der OECD gegen den TÜV Süd eingelegt?
Das Unternehmen TÜV Süd sieht sich nicht in der Verantwortung für die Katastrophe. Vielleicht noch kurz, ich habe gerade gemerkt, ich habe Katastrophe gesagt, aber zum Beispiel die Indigenen, die sagen nicht Katastrophe, sie sagen auch nicht Unfall, die sprechen von einem Verbrechen. Und wir sehen auch, dass TÜV Süd durchaus eine Verantwortung trägt für das Verbrechen. Und die OECD-Leitsätze verpflichten multinationale Unternehmen, ja, aus den Unterzeichnerstaaten bei ihren Auslandsgeschäften internationale Menschenrechts- und Umweltstandards zu wahren. Und deswegen haben wir die Beschwerde eingereicht, zusammen mit den Patachon und Patachon. Und ja, also der Prozess ist ja auch wichtig für die Indigenen selbst. Wenn die aktiv werden und auch gegen ein Unternehmen eine Beschwerde eingereichen, das bestärkt die Indigenen ja auch.
Das waren eben die Namen der indigenen Völker. Was fordern Sie denn nun?
Wir fordern, dass indigene Gemeinschaften bei Umweltkatastrophen besonders berücksichtigt werden. Behörden sollten dringend nachhaltige Lösungsmaßnahmen für die Erholung und Entgiftung des Flusses und des Bodens entwickeln, vorlegen und auch durchführen. Und Großkonzerne sollten nicht länger Rohstoffe ausbauen, ohne indigene Rechte zu respektieren.
Der Dammbruch in der brasilianischen Eisenerzmine bei Brumadinho jährt sich zum zweiten Mal. Das war ein Gespräch mit Juliana Miyazaki von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer Heizkosten sparen will, zieht sich vielleicht einen dicken Pulli an oder verkriecht sich unter die Sofadecke. Es geht auch zeitgemäßer, digital, mit speziellen Thermostaten für die Heizkörper in der Wohnung, die sich mit dem Smartphone steuern lassen. Der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Smarte Thermostate lassen sich über Smartphones, Computer und die eigene Stimme steuern. Die Montage ist einfach und kann ohne Handwerker gemacht werden. Das alte Thermostat wird abgeschraubt und durch das neue ersetzt. Im schlimmsten Fall muss mit einer Rohrzange die Schraubverbindung gelöst werden. Stefan Portek ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
Also bei den meisten Smart-Thermostaten ist es so, dass sie irgendwo noch eine kleine Steuerzentrale haben. Das ist so ein kleines Kästchen, was sie dann über WLAN oder mit einem Netzwerkkabel mit ihrem heimischen Netzwerk verbinden. Und die kommunizieren üblicherweise über ein stromsparendes Funkprotokoll mit den einzelnen Thermostaten am Heizkörper selbst. Und sie haben dann in der App die Möglichkeit, flexible Heizzeiten einzugeben, dass beispielsweise zu Urlaubszeiten anders gesteuert wird als unter der Woche oder am Wochenende.
Wenn eine App zur Steuerung verwendet wird, erkennen einige Thermostate, dass kein Smartphone-Besitzer zu Hause ist. Dann fährt die Heizung die Temperatur ein Stück herunter. In den meisten Fällen lassen sich mindestens 10% der jährlichen Heizkosten einsparen. Im Idealfall sind es sogar bis zu 25%. Jens Hakenes arbeitet beim Internetportal CO2 Online. Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft will Privathaushalte zum Energiesparen bringen. Er schätzt, dass rund 90% aller Haushalte in Deutschland zu hohe Heizkosten haben.
Wir haben da mal so Beispielrechnungen aufgestellt mit 5 Heizkörpern. Da ist man so ab ungefähr 40 Euro in der einfachsten Variante dabei. Also die Ausstattung eben für 5 Heizkörper würde dann 40 Euro kosten. Wenn man ein größeres Set nimmt, da gibt es ja sehr viele verschiedene Anbieter und auch sehr unterschiedliche Funktionen. Sets kosten dann eben so zwischen 280 und 340 Euro von ja, sehr hochwertigen Anbietern.
Je preiswerter die Geräte, desto schneller rechnet sich die Anschaffung. Wer mehr ausgibt, bekommt zusätzliche Funktionen geboten. Vor dem Kauf sollte ein Blick auf das eigene Verhalten beim Heizen geworfen werden.
Da gibt es beispielsweise den Heizspiegel. Und auch die entsprechende Website, also www.heizspiegel.de. Dort kann man seine Daten eingeben, also wie groß der Haushalt ist, welcher Energieträger genutzt wird und so weiter. Und kann dann eben sich anzeigen lassen, wie gut man mit seinem Verbrauch dasteht. Da kann man dann eben auch das Sparpotenzial ermitteln und sieht relativ schnell, wie viel man eben pro Jahr sparen kann. Und kann das dann natürlich ganz gut vergleichen mit der Investition für smarte Thermostate.
Nicht nur während der Pandemie gehört das regelmäßige Lüften der eigenen Räume zum Alltag. Dann ist es keine gute Idee, wenn durch die geöffneten Fenster über heiß laufenden Heizkörpern unnötig Energie verschwendet wird. Viele Thermostate sollen den Temperatursturz bei offenen Fenstern erkennen und sich abschalten. Das funktioniert leider nicht immer. Stefan Portek.
Die bessere Variante ist es tatsächlich, wenn man dann zu einem Set greift, was sogar Fenstersensoren unterstützt. Da hat man dann einfach so kleine batteriebetriebene 1-2 Euro Stück große Sensoren am Fenster angebracht und die signalisieren natürlich dann sehr zuverlässig der Zentrale, hier wurde ein Fenster geöffnet und dann regelt die auch wirklich 100% zuverlässig den betreffenden Heizkörper runter.
Der Einsatz smarter Thermostate spart Kosten ein. Je nach Anschaffungspreis dauert es eine Zeit, bis es sich rechnet. In den Zeiten des Klimawandels ist es in jedem Fall sinnvoll, Energie einzusparen, auch wenn es sich nicht sofort im Geldbeutel bemerkbar macht.
Der Verbrauchertipp von Michael Voregger. Wegen der Corona-Auflagen gibt es Krawalle in den Niederlanden und in Israel. Mehr dazu gleich. Soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Ich bin Susanne Kuhlmann und verabschiede mich.